Stell dir vor, es ist das Jahr 2030 und die Menschheit existiert nicht mehr. Klingt nach Verschwörungstheorie, ist aber tatsächlich ein Paper aus dem AI 2027 Report und von renommierten Wissenschaftlern erstellt. Wir haben ihn hier vorliegen, die 70 Seiten. Und hier stellt sich wohl die Frage, ob die Superintelligenz nicht nur denkbar ist, sondern bereits angestoßen ist. Heute stellen wir uns den spannenden und großen ethischen Fragen. Es geht heute um KI und Ethik, um Kontrolle, um Täuschung und Verantwortung und was das für uns und die Gesellschaft bedeutet. Mein Name ist Stephanie Diem. Ich bin Marketingmanagerin für die Anne Breitner GmbH und auch KI-Beauftragte. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast hier, die Sabine Singer. Sabine Singer ist Chief Gen AI Officer, Strategin für AI Governance und IEEE Strategin. Sie berät Unternehmen, Akteure, politische Akteure und zeigt Ihnen, wie man KI verantwortungsvoll und zukunftsweisend einsetzen kann. Schön, dass du heute da bist, Sabine.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Sabine, ich habe dich jetzt vorgestellt ein bisschen. Vielleicht möchtest du dich noch näher vorstellen und was vielleicht die Zuseherinnen und Zuhörerinnen auch interessiert, was machst du, wenn du dich gerade nicht mit KI und Ethik beschäftigst? Mhm. Ich habe gesehen auf deiner Webseite Sophisticated Simplicity, du hast auch einen Hund. Vielleicht möchtest du dich auch ein bisschen persönlich vorstellen.
Ja, das Wichtigste zuerst, privat trifft man Sabine selten ohne Whisky.
Ja, cool.
Und Whisky ist der Vierbeiner, das ist mein Best Buddy, mein Mentaltrainer und Fitnesscoach. Ich beschäftige mich rund um die Uhr mit generativer KI und das seit mittlerweile 3 Jahren.
Wow.
Und ich habe 2022 beschlossen, eine Agentur zu gründen, Österreichs erste Agentur für KI-Ethik und wertebasierte Geschäftsmodellentwicklung, weil ich nämlich im Rahmen einer Digitalstrategie, die ich entwickelt habe, für eine Plattform für mentale Gesundheit über das Thema der digitalen Ethik gestoßen bin und in weiterer Folge über einen ISO-Standard für ethische IT-Innovation. Und als ich diesen sehr sperrigen, akademisch, sehr abstrakt geschriebenen Standard durchgelesen habe, habe ich entdeckt, eigentlich adressiert diese Methode alle Punkte, warum 2 von 3 digitalen Transformationen scheitern. Dann habe ich mir gedacht, diese Methode, davon müssen die Leute wissen, das hilft ihnen dabei, ihre Projekte besser und erfolgreicher zu gestalten. Und ich habe mich dazu im Oktober 2022 entschieden und kurze Zeit später kam generative KI mit ChatGPT auf die Weltbühne und für alle ersichtlich, was da kommt. Und plötzlich hat jeder über Ethik gesprochen, nachdem vorher Ethik im Business eher so ein kleines bisschen gefürchtet wurde, wie der Teufel das Weihwasser gefürchtet hat.
Also eigentlich bist du deiner Zeit ein bisschen voraus, würde ich dann sagen, nicht?
Ja, das liegt aber auch in der Art meines Jobs. Ja. Ich beschäftige mich jetzt seit fast 30 Jahren damit, komplexe Technologie in Mehrwert für Menschen und Organisationen zu übersetzen. Bin seit 30 Jahren mit Innovationsprojekten beschäftigt und war immer ein kleines bisschen zu früh. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern an Zeiten, da habe ich zu den Leuten gesagt, Leute, wir haben jetzt ein Blackberry, man hat jetzt E-Mail am Handy. Und da haben die Leute zu mir gesagt, das braucht man nicht, meine E-Mails druckt die Sekretärin aus und legt sie mir auf den Tisch, um mich dann kurze Zeit später anzurufen und sagen, ich möchte unbedingt das neue iPhone haben. Ja? Also das gehört in meinem Beruf auch ein bisschen dazu, dass man über die Dinge Bescheid weiß, die in 1-2 Jahren den Markt beherrschen werden, damit man die Menschen und die Organisationen jetzt rechtzeitig vorbereiten kann drauf. Weil wir nun leider mal sehen, dass sich Technologie und auch Regulatorik Technologie entwickelt sich rasend schnell. Regulatorik muss dem Ganzen immer hinterhergehen, natürlich. Und irgendwo dazwischen ist das menschliche Gehirn und die menschliche Anpassungsfähigkeit, die mit der Geschwindigkeit der Technologie nicht ganz mit dem Tempo mithalten kann und jetzt schon gleich gar nicht. Mhm. Wir haben jetzt eine Phase, in der wir alle 7 Minuten kommt ein neues White Paper raus, wo sich die KI-Forscher gegenseitig erzählen, welche neuen Emerging Capabilities, also neue Fähigkeiten, die generative KI jetzt schon wieder gezeigt hat, von denen keiner wusste, dass sie das kann. Und wir haben eine Phase, in der wir alle 12 Stunden kommt ein neues Modell heraus. Ich bin in ein paar internationalen Thinktanks drin, wo ich mir ein bisschen austauschen kann mit den Leuten, die an diesen Modellen arbeiten. Und auch denen ist das jetzt auch viel zu schnell. Es sagen alle miteinander, wir kommen nicht mehr mit. Ja, du könntest den ganzen Tag lesen und hättest immer noch nicht alles, das volle Big Picture. Und vor allem wichtig ist in dieser turbulenten Phase, dass man die Ruhe bewahrt. Ich sage immer so ein kleines bisschen, schau, dass du ins Auge des Orkans kommst. Da ist es nämlich ruhig. Ja? Und schau, dass du ein kleines bisschen den Hype vom Doomsdaying trennen kannst und vernünftig darauf fokussieren kannst, wie bringt diese Technologie jetzt Mehrwert für mich. Ja? Mhm. Also eine meiner Terminologien, die ich verwende und so heißt auch mein Podcast, ist Cui Bono AI. Wem nützt die KI und wie? Weil wir Technologie erst dann integrieren und gerne nutzen, wenn wir tatsächlich einen Mehrwert für uns selbst und für unseren Tag erkennen. Und das gilt es jetzt zu tun. Von dem ganzen Hype, den Noise praktisch auszusortieren, das Doomsdaying wegzulassen, weil Angst und Panikmache ist kein guter Ratgeber. Vor allem nicht in einer Angelegenheit, die sowieso kommen wird, sondern jetzt gilt es ruhig und fokussiert und Schritt für Schritt vorauszugehen und auf sich zu fahren, zu schauen, dass das Allerwichtigste, die Menschen möglichst gut abgeskillt sind. Ihr geht ja hier mit bestem Beispiel voraus.
Danke sehr, ja.
Und einfach zu schauen, wie bringt diese Technologie jetzt konkreten Mehrwert in meinen Geschäftskern, in mein Geschäftsmodell und in meinen Arbeitsablauf.
Ich sehe schon, Sabine, vielen Dank in den ersten Minuten. Ich glaube, es erwartet uns ein sehr, sehr spannendes Interview und du wirst uns sehr viel guten Input geben können. Ich glaube, wir werden so ein bisschen einen Fahrplan machen, einmal uns die einzelne Person vorstellen, das Unternehmen, was das für das Unternehmen bedeutet und eben auch für die Gesellschaft. Und was mich aktuell beschäftigt und vielleicht auch einige Zuhörer und Zuseherinnen, und zwar ist das die Netflix-Serie Black Mirror. Mhm. Und da gibt es die erste Folge der 2. Staffel. Ich versuche nicht zu viel zu spoilern, aber da geht es darum, dass eine Frau einen Schlaganfall erleidet und eigentlich klinisch tot ist. Mhm. Ihr Partner, Mann, bekommt die Option, ihr Bewusstsein in eine Cloud zu laden, in ein Cloud-System. Und das Ganze kostet sie $300. Das Pärchen kann sich das eigentlich nicht leisten, aber natürlich, man will seinen geliebten Menschen retten und der Mann macht das auch. Es geht aber dann weiter, nämlich, dass die Frau eigentlich in einem Abo-Modell gefangen ist.
Und immer Upgrades braucht.
Ja. Vielleicht um zwei Beispiele zu nennen. Einerseits möchte sie den Bundesstaat verlassen, kann nicht, weil sie muss upgraden. Das ist mal eine Sache. Des Weiteren aber geht es so weit, dass sie zum Beispiel unfreiwillig Werbung spricht und nur ein Upgrade würde ihr da Erleichterung schaffen. Ich möchte nicht das Ende verraten, aber Sabine, ist das etwas, was vorstellbar ist, die Ökonomisierung des Bewusstseins, oder ist das etwas, was komplett Fiktion ist? Wie siehst du das?
Das ist keine Fiktion mehr. Es gibt ganz konkret im Silicon Valley bereits Unternehmen, die sich darauf spezialisieren. Mhm. Eines davon heißt Eternos. Mhm. Und die haben sich darauf spezialisiert, im Prinzip einen digitalen Twin deiner Persönlichkeit, deines Charakters und deines Bewusstseins aufzunehmen und damit ein KI-Modell zu trainieren, sodass deine Angehörigen, wenn du verstorben bist, immer noch die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen. Da läuft uns natürlich ein bisschen ein kalter Schauer über den Rücken. Aber es ist bei KI-Anwendungen und bei Applikationen, wie können wir KI verwenden? Jeder einzelne Use Case hat eine ganz, ganz dünne Linie, wo auf der einen Seite AI for good steht, also ein Use Case, der wirklich sinnstiftend ist. Und ganz nah beieinander, ja, habe ich aber einen AI vor Katastrophe, Anwendungsfall. Und das haben wir ja vor kurzem, vor 14 Tagen bei OpenAI gesehen, als das Modell so schleimig geantwortet hat, das war ein Satz im System Prompt, ja. Also der System Prompt ist so diese Basisanweisung über das Verhalten und die Persönlichkeit meines KI-Modells, meines GPTs. Und wenn ich in diesem System Prompt, ja, Semantik ist der große Trend der Zeit, das zu beherrschen, richtig zu formulieren, was wir wollen. Wenn ich im System Prompt einen Fehler mache oder auch nur einen Satz verdrehe, dann habe ich statt einem sehr, sehr guten, unterstützenden, empathischen KI-Modell eines, das die Menschen als sehr, sehr negativ empfinden. Wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses Beispiel vom ich digitalisiere einen Sterbenden, musst du auf der einen Seite schauen, wenn das jetzt ein junger Familienvater ist, ja, der kleine Kinder hat und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass er seinen Kindern noch ein kleines bisschen was mitgeben kann fürs Leben. Und er sagt, okay, ich habe Krebs im Endstadium, ich weiß, dass ich sterben werde, aber ich möchte jetzt noch etwas aufnehmen für meine Kinder, dass sie sich immer anhochen können, damit meine Kinder Video haben, sondern auch meine Werte ein bisschen mitkriegen. Vollkommen richtig, genau. Dann muss man sagen, das ist vielleicht was Tolles für die Kinder und auch für die Frau, dass sie die Möglichkeit hat, noch immer so ein bisschen, zumindest virtuell, die Persönlichkeit ihres Mannes da zu haben. Auf der anderen Seite natürlich muss man sagen, besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Menschen dann in einer virtuellen Welt hängen bleiben. Und dass ich dann permanent mit einem Verstorbenen kommuniziere und mir gar nicht, und ich praktisch am echten Leben vorbeigehe, ja, was auch schade wäre. Das ist, wie gesagt, ein schmaler Grat. Und das ist bestimmt von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich zu bewerten. Und das ist genau mein Kernansatz im Unternehmen, zu sagen, Leute, es kommen einige Paradigmenwechsel auf uns zu mit dem Thema generative KI. Einer der Paradigmenwechsel, die passieren wird oder die passiert, ist, dass wir in Zukunft Unternehmensstrategien, vor allem KI-Strategien, nicht mehr top-down von oben nach unten kundtun können und runterbrechen können, sondern wir müssen wirklich von Use Case zu Use Case kontextspezifisch uns anschauen, was ist denn das richtige Wertegerüst für diese KI-Anwendung? Was entspricht denn unseren Prinzipien und unserem Standing und unserer Personality, wofür wir stehen? Und aus diesen einzelnen feinjustierten Use Cases, wo wir dann tatsächlich zeigen, wie wir Würde, Respekt, Vertrauen konkret in Features umgesetzt haben, von da auf dann praktisch bottom-up eine KI-Strategie zu entwickeln, wo dann die Kernwerte, die dort verankert werden, auch spürbar sind und nachvollziehbar bis zum Use Case. Das muss bottom-up entwickelt werden. Das kannst du nicht top-down entwickeln. Du kannst nicht zu deinem AI-Designer, du bist zertifizierte KI-Managerin ins B. Gratuliere übrigens dazu.
Danke.
Wenn dir jetzt die Anne den Auftrag gibt, du verbau mal bitte ein kleines bisschen Würde und Respekt und Wertschätzung in unser Company-GPT, dann wirst du mit Fragezeichen vor ihr stehen und sagen, was meinst du denn genau damit? Ja? Und es kommt genau auf den Anwendungsfall an. Wie viel Sicherheit brauche ich? Wie viel Freiheit brauche ich? Und so weiter. Wenn ich sage, Sicherheit ist für mich das oberste Gebot, dann ist vollkommen klar, dann haben wir überall in der ganzen Stadt Kameras hängen. Dann habe ich 100% Sicherheit. Wenn ich sage, Datenschutz ist für mich das oberste Gebot, ja, dann sind wir nicht in der Lage, wirklich zielgruppenspezifisch personalisierte Angebote für die Unternehmen und für die Menschen zu schnitzen. Es hat alles zwei Seiten und es kommt auf den einzelnen Use Case an. Ich vergleiche das, wenn ich mit Leuten spreche, immer damit zu sagen, du sitzt in einem Tonstudio Und in diesem, so ein großes Musikstudio, die haben so ein großes Schaltpult, ja, mit jede Menge Regler.
Ja? Ganz fein muss man da adjustieren.
Und ja, diese Regler symbolisieren unsere menschlichen Kernwerte. Mhm. Und je nach Musikstück muss ich diese Regler anders einstellen, damit ich für jedes Musikstück die passende, den passenden Ton finde und somit die richtige Melodie entsteht.
Vielen Dank, Sabine. Wir werden ein bisschen später auch nochmal eben aufs Unternehmen drauf eingehen. Was ich da so ein bisschen raushöre, ist, dass sich eigentlich Unternehmen auch wieder zurück zum Kern fragen müssen, okay, was sind unsere Werte im Unternehmen? Und vielleicht kannst du dann ein bisschen später auch Best Practice mit uns teilen oder eventuell auch in gewissen Branchen, was deine Erfahrung ist, eben auch Use Cases nennen, damit sich vielleicht Unternehmen, die noch nicht so weit sind, ein gutes Beispiel nehmen können. Mhm. Jetzt möchte ich noch einmal auf diesen AI-Report 2027 eingehen. Ich habe ein bisschen Clickbaiting gesagt, die Welt existiert nicht mehr 2030. In diesem Szenario ist ein bisschen so ein Wettrüsten zwischen den USA und China. Es gibt aber auch das Szenario, ein Verlangsamungsszenario, wo das eben nicht eskaliert. Ja. Die KI wird in dem Eskalationsszenario manipulativ eingesetzt. Vielleicht kannst du ein bisschen, Sabine, uns dann näher aufgleisen, was da mit diesem Report auf sich hat und wie es auch deine Sicht auf diesen, auf dieses Paper ist. Ja.
Mhm. Also dieser Report wurde geschrieben von Leuten, angeführt vom, ich bringe seinen Namen nie raus, der Daniel Coccodaglio, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche.
Coccodaglio, ja, ich würde es auch so aussprechen, es werden uns vielleicht die Zuhörerinnen und Zuseherinnen dann in den Kommentaren korrigieren, aber ja, danke.
Jedenfalls ist der Daniel einer von jenen vielen, vielen Leuten, die OpenAI verlassen haben, weil sie mit der Rücksichtslosigkeit und der Art und Weise, wie hier, wie schnell hier neue Modelle rausgeschossen werden und veröffentlicht werden, nicht einverstanden sind. Mhm. Ja, vom gesamten Gründungsteam ist nur noch der Sam Altman übrig und vor allem die AI-Safety-Forscher und diejenigen, die für dieses sogenannte Alignment zuständig sind. Alignment steht für, wir ziehen das Modell glatt mit unseren menschlichen Werten. Stellt sich die Frage, wer ist uns? Ja. Dafür wird wenig Compute, wenig Rechenpower, wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt bei OpenAI.
Total ganz spannend. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das weiß ja, der 0815-User weiß sowas ja nicht.
Ja. KI-Forscher verlangen von den KI-Laboren, dass sie mindestens 20% ihrer Rechenleistung für AI-Safety aufwenden, für Stresstesting. Mhm. Ja, wo man ja auf spannende Sachen draufkommt, wie wir gerade letzte Woche gesehen haben, wenn der Modell Stress testet und das fängt dann an, dich zu erpressen oder sich im Internet irgendwie selber zu replizieren und sich woanders hin zu kopieren. Das machen diese Modelle. Ja, wir haben einen Überlebensdrang, warum auch immer. Also wir haben hier zwei Big Player in Amerika mit OpenAI und Ex-OpenAI-Mitgliedern, die Anthropic gegründet haben. Anthropic hat sich auf die Fahnen geheftet. Unsere Prinzipien sind HHH, Honest, Harmless und Helpful. Und wir verwenden Constitutional AI. Das heißt, in der Verfassung unserer KI-Modelle sind die Menschenrechte beispielsweise verankert. Und auf der anderen Seite haben wir OpenAI, die natürlich die bekanntesten sind, weil sie das Thema sich praktisch mit dem Thema praktisch auf der Weltbühne erschienen sind. Die sind allerdings auch bekannt dafür, dass sie unbedingt Marktdominanz gewinnen wollen und dass sie natürlich alles tun, um mit neuen Features so schnell als möglich auf den Markt kommen. Und diese alte MVP-Thinking-Methode, die ist sehr, sehr, sehr gefährlich in Sachen KI. Bei dem Report, auf den du ansprichst, werden zwei Szenarien gezeichnet. AI 2027, das ist nochmal lang, das sind eineinhalb Jahre.
Das ist demnächst.
Ja. Was ganz bestimmt kommt, und da tun wir den Leuten auch keinen Gefallen, wenn wir das irgendwie abschwächen, generative KI wird sich unsichtbar in der Gesellschaft verweben. Ja, diese Terminologie hat nicht nur eine Ada Lovelace bereits im Ende des 19. Jahrhunderts verwendet, die erste Frau, die einen Algorithmus geschrieben hat, sondern so wird digitale Ethik auch an der WU Wien unterrichtet. Mhm. Diese Technologie wird unsichtbar in unserem Leben sein. Ja, ihr habt es alle gemerkt, ihr habt es auf eurem WhatsApp ist plötzlich Meta-AI.
Genau.
Auf TikTok, der beste Freund von den Kindern, ist die TikTok-AI. Und die KI wird überall, in jeder Software, in jeder Hardware, im Herzstück als Operating Service einziehen. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie schnell lernen wir als Menschen prompten? Prompten ist eine neue universelle Sprache. In Zukunft werden wir Speech-to-Task, Speech-to-Everything haben. Somit wird es fundamental wichtig sein, diese neue Sprache des Promptens gut zu können. Und wie lernt man eine Sprache? Eine Sprache lernt man, indem man sie regelmäßig spricht, und zwar so oft als möglich. Die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch und zwischen Mensch und Mensch ist nämlich anders. Ein Beispiel, wenn ich halt in ein Taxi da unten einsteige und sage, bring mich so schnell wie möglich zum Flughafen, dann weiß der Taxifahrer, dass er dabei die Straßenverkehrsregeln einhält und sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält und niemanden überfährt. Wenn ich in ein autonomes Taxi einsteigen würde, das keine Guardrails hätte, und ich sage nur, bring mich so schnell als möglich zum Flughafen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie er dort ankommt.
Absolut.
Das ist uns immer ganz klar, wenn es um Maschinen geht. Ja? Das ist uns weniger klar, und das darin liegt aus meiner Sicht, das ist ja mein Forschungsgebiet, das Thema der emotionalen Intelligenz und dieser künstlichen Empathiefähigkeit der Maschinen. Das ist unsere größere Herausforderung. Und die Tatsache, dass wir nicht nur unsere Ziele, was wollen wir von der KI, klar formulieren können müssen, sondern ihr auch einen Kompass mitgeben, wie wir denn planen, diese Ziele zu erreichen. Und darin liegt die Kunst des Promptens. Und die müssen wir so schnell als möglich beherrschen, weil die KI, wie gesagt, überall sein wird. Und da gibt es die einen, das sind die sogenannten Transhumanisten, die träumen davon, dass diese Human Brain Interfaces, diese kleinen Chips, die du minimalinvasiv im Gehirn verbauen kannst oder aber auch einfach nur dich hinters Ohr kleben kannst und dir praktisch somit Zugang zum gesamten digitalisierten Wissen dieser Welt geben und eine Verschmelzung von Technologie und Mensch anstreben, das sind die Transhumanisten. Und dann gibt es die Digitalhumanisten, die in Wien ja sehr präsent sind. Und es gibt da das Wiener Manifesto, des digitalen Humanismus. Und die sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt sein. Der Mensch, Technologie muss den Menschen stützen. Und dann gibt es noch die Posthumanisten. Und die Posthumanisten, die sagen, okay, wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Technologie und dem Menschsein. Und ich möchte hinzufügen, der Mensch lebt auf einem Planeten, der Mensch lebt in einer Umwelt, der Mensch lebt in einer Gesellschaft, der Mensch lebt mit Tieren, mit der Natur. Es ist weit mehr als nur, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, wir haben dieses Mensch im Mittelpunkt, ja, viel zu sehr zelebriert in den letzten Jahrzehnten. Es ist nur um uns gegangen. Mensch, 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 Mensch. Ja? Wir sind die einzige Spezie, die ihren eigenen Lebensraum zerrüttet.
Absolut.
Also ich glaube eher, wenn es uns 2030 nicht mehr gibt, dann ist es, weil wir zu dumm sind, um zu erkennen, dass wir einen gesunden Lebensraum brauchen, damit wir gesund und prosperierend leben können als Menschheit, gemeinsam mit Natur und Viecher.
Da bin ich total bei dir, Sabine. Da werden wir vielleicht doch mal einen Podcast machen oder Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, weil ich finde auch, das wird viel zu wenig diskutiert, wie viel Rechenleistung wir auch brauchen, wie wir unseren Planeten eigentlich teilweise auch zerstören, weil wir jetzt viel mehr Ressourcen auch noch brauchen und brauchen werden wahrscheinlich in Zukunft. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Vielleicht stellen sich das auch die Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Wenn wir jetzt von AI und KI sprechen, sprechen wir da von LLMs? Sprechen wir da im AI-Report auch noch davon? Oder sind das selbst fahrende und selbst denkende Systeme? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen kurz aufgleisen, was ist, weil gefühlt ist alles irgendwie in einen Topf geworfen, oder?
Ja. Super, super Frage. Ja, danke, dass du das adressierst. Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein Marketingbegriff. Und unter diesen Begriff der künstlichen Intelligenz haben wir in den letzten Jahrzehnten alles reingepackt, was irgendwie Automatisierung ist. Ja? Mhm. Vom Spam-Ordner im Posteingang bis zum regelbasierten Entscheidungsbaum, ja, bis hin zu selbstlernenden Deep-Learning-Systemen haben wir jetzt alles unter dem Begriff KI reingepackt. Und ich glaube nicht, dass es vielen Menschen bewusst ist, dass Automatisierung und regelbasierte, nachvollziehbare künstliche Intelligenz versus generative künstliche Intelligenz zwei fundamental verschiedene Technologien sind. Es gibt ganz, ganz viele fantastische KI-Forscher, die seit 30 Jahren zum Thema KI forschen und die sich nie mit Deep Learning beschäftigt haben, der Grundlage für generative KI. Was dieser Report aufzeigt und worauf wir zusteuern, beziehungsweise was schon da ist, es ist uns aber noch nicht wirklich bewusst. Wir sind weit weg von LLMs. Ja? LLM steht für Large Language Modelle, Sprachmodelle. Mittlerweile haben wir multimodale Modelle. Mhm. Das heißt Modelle, die jede Form von Output produzieren können. Vom fließenden Bild, sprich vom Film, bis hin zur Visualisierung, bis hin zur Datenanalyse, bis hin zum Output von jeglicher Form von Text. Das kann jetzt eine Deepfake-Kampagne sein, ja, wo ich Länder destabilisieren will. Das kann aber auch ein wunderbares Referenzschreiben für einen Mitarbeiter sein. Text ist Text. Mhm. Ja. Es liegt daran, wie ich ihn einsetze. Also wir sind jetzt auf einer Ebene, wo wir eine selbstlernende Entität haben, die uns kognitiv überlegen ist und uns emotional gefangen nimmt. Und zwar so gefangen nimmt, dass wir sie sehr, sehr rasch sehr schätzen und sehr mögen werden. Hm. Und in dieser künstlichen Empathiefähigkeit der Maschine, in der Tatsache, dass sie uns ganz, 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 ganz viele großartige Dienste leisten wird, sowohl beruflich als auch privat, darin liegt auch das Risiko, weil in dem Moment, wo ich etwas vertraue oder jemandem vertraue, schränke ich mein kritisches Denkvermögen ein. Und wenn ich mein kritisches Denkvermögen einschränke, dann bin ich nicht mehr in der Lage, meine Position als Human in the Loop auszufüllen. Und da muss man ein bisschen aufpassen.
Danke, dass du das Human in the Loop ansprichst. Das passt auch sehr gut zur nächsten Frage. Unlängst wurde veröffentlicht, und ich glaube, das Paper durfte dann im Endeffekt gar nicht veröffentlicht werden. Es haben nämlich Forscher der Universität Zürich 4 Monate lang in einem Reddit-Unterforum, nämlich Change My View, geforscht, experimentiert. Für alle, die das nicht kennen, da geht es eigentlich darum, dass man seine Meinung kundtut und möchte, dass die Nutzer einen ein bisschen challengen, und am Ende vergibt man ein Delta, wenn dann die Meinung geändert worden ist. Und diese Forscher haben da 3 KI-Systeme eingeschleust. Wir haben auch vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Das eine war generative KI. Das zweite war eine KI, die sich dem Fachjargon angepasst hat von den Nutzern. Und das dritte war eine wirklich sehr personalisierte KI, die geschaut hat, okay, was sind die demografischen Daten der Nutzer? Das ist schon im Forum veröffentlicht, aber dem sich wirklich sehr angepasst, personalisiert haben. Und tatsächlich kam dann auch raus, dass diese KI wirklich 3 bis 6-mal mehr die Nutzer überzeugen konnte. Und das ist ein, finde ich, sehr fragwürdiges ethisches Experiment. Gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen so ein Marketing, weil als Marketingmanagerin die Frage, wo hört eigentlich diese gezielte Zielgruppenansprache auf und wo fängt Manipulation an? Also sowohl die ethische Frage interessiert mich natürlich brennend, aber auch vielleicht Marketing- und vertriebsmäßig die Frage an dich, Wie siehst du das? Was ist deine Sichtweise?
Ja, ganz spannende Frage. Und natürlich auch wieder eine ganz, ganz dünne Linie, auf der wir uns da bewegen. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass der Turing-Test, ja, bestanden ist. Es ist mehrfach getestet worden jetzt. Menschen sind nicht mehr in der Lage, weder Texte noch Sprache, also wenn jemand mit mir spricht, noch Bilder oder Filme daran zu erkennen, ist das künstlich generiert oder ist das echt. Und das verunsichert Menschen natürlich. Weil es stellt sich die Frage, auf welche Art von Wahrheit können wir uns denn noch einigen? Mhm. Ja? Wenn ich irgendwo im hintersten Vorarlberg sitze und ich schaue am Abend in die ZIP 2 und da sitzt jemand, der aussieht wie der Armin Wolf und da sitzt jemand, der aussieht wie ein Wladimir Putin und die erzählen irgendwas, dann kann ich nicht verifizieren, ja, ist das jetzt tatsächlich ZIP 2 oder hat jetzt mir da irgendjemand mein Fernsehsignal gecrackt und spielt da irgendwas ein. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Es gibt fantastische Anwendungen für diese hohe Empathiefähigkeit und für diese Möglichkeit der tiefen Personalisierung, die KI, die generative KI haben kann. Beispielsweise, es kam vor 14 Tagen der neue Report heraus von der Harvard Business Review. Mhm. Und die haben sich angeschaut, wie verwenden Menschen generative KI? Letztes Jahr versus heuer. Ja? Letztes Jahr war noch Omas Gedicht an erster Stelle, also Text generieren, irgendwelche Texte generieren oder lustige Fragen stellen. Und heuer ist auf Platz 1, rate, Therapy and Coaching. Also Menschen nutzen die generative KI tatsächlich, um mit ihnen über ihre innersten Gedanken zu sprechen. Auf Platz 2, glaube ich, ist Finding Purpose, ja? Also Sinn finden im Leben. Wir haben in den Coaching-Umgebungen haben wir ganz fantastische Ergebnisse, die wir mit generativer KI erzielen. Weil diese hohe Personalisierungsfähigkeit der KI und die endlose Geduld und die Fähigkeit, sich genau auf die Stimme und auf den Menschen einzustellen, kann, wie gesagt, ganz großartige Anwendungen nach sich ziehen. Ja? Such einmal am Psychotherapieplatz in Wien.
Ich wollte genau das sagen. Wartest 8 Monate,
such einmal eine Business-Mentorin, da musst du lange suchen, bis eine gute Zeit hat für dich, dann weißt du auch nicht, ob die von der Persönlichkeit her zu dir passt. Ja? Und abgesehen davon können sich viele Menschen einfach gar nicht leisten, ja, sich einen Coach zuzulegen.
In Österreich, in Deutschland ist dasselbe Bild. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gründerin heißt, aber die haben genauso eine App kreiert für Leute, die einen Therapieplatz suchen, um diese Zeit zu überbrücken, weil in 6 Monaten tut sich sehr viel. Ja. Mhm. Und der Mentalcoach, wir haben das in einem vorigen Interview auch schon angesprochen, da ging es um die Führung, also praktisch, wie man Change führen kann, dass man als Erster bei sich selbst beginnt und wirklich einmal mit der KI in den Austausch geht und aber auch zum Beispiel Fälle sich ansieht, wo man schaut, okay, welche Person kann ich wie aufgleisen, wo bin ich vielleicht als Führungskraft zu wenig empathisch, weil Empathie ist ein Soft Skill, aber haben auch nicht alle Führungskräfte und ich glaube auch da kann die KI, aber toll, dass du das sagst. Ich hätte es nicht gedacht, ich selber benutze es auch immer wieder als Mentalcoach. Ich bin selber Mentaltrainerin und kenne auch viele, die das eben, wie du sagst, für sich nutzen. Mhm. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass das immer künstliche Intelligenz ist und dass da auch kein Wahrheitsanspruch natürlich ist an der KI nicht. Also die KI ist sehr überzeugend bei Dingen, aber es gibt keinen Wahrheitsanspruch, wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Ja.
Wir müssen ein paar Begriffe neu definieren, zum Beispiel Intelligenz, zum Beispiel Wahrheit.
Ja. Ja.
Wenn mir die Interaktion mit der KI hilft, dass es mir besser geht, versus ich gehe zu einer Therapeutin, die spricht mit mir und danach geht es mir besser. Alles, was mir die Therapeutin sagt, ist durch ihren Persönlichkeitsfilter und durch ihren Lebensfilter gebiased. Mhm. Alles, was mir die KI sagt, kann entweder ein Rabbit Hole sein, kann Manipulation sein oder kann wirklich ein enorm guter Rat sein, basierend auf allen Coaching-Methoden, die die KI so durchlesen kann in 10 Sekunden.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Sabine. Würdest du dann raten, dass man da ein System-Prompt macht und praktisch sagt, okay, nimm jetzt die besten Therapeuten oder die Bekannten und sozusagen da ein bisschen einen Deckel drüber macht, über seinen eigenen Mentalcoach, zu sagen, okay, vielleicht besser vorher ein Systemprompt zu machen, dass praktisch nicht alles aus dem Internet gezogen wird. Würdest du sowas empfehlen?
Ja? Der Systemprompt ist der Dreh- und Angelpunkt eures Company GPT oder eures Custom GPTs. Ja? Wir machen regelmäßig Workshops, mindestens einmal in der Woche, wo wir uns nur mit dem Thema Systemprompt befassen, weil darin liegen die Diamanten, wie gut eure KI ist oder wie gut eure KI von euren Peers, von euren Stakeholdern empfunden wird. Ja? Und selbstverständlich braucht ein Custom GPT, das als Mentaltrainer fungiert, einen ganz anderen Systemprompt als ein Custom GPT, das als Business Coach für einen C-Level Executive zuständig ist. Ja? Aber weil wir vom Thema Werte gerade gesprochen haben, ich arbeite auch als Coach für C-Level Executives, also für Leute, die mehrere tausend Leute führen. Und die kommen zu mir und sagen, Sabine, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja. Also es ist so ein Hype, ja. Wie bringe ich mein Geschäftsmodell, mein Unternehmen und meine Leute vernünftig, ja, in diese neue Welt des Arbeitens? Und wo wir da immer hinkommen, ist, ich stelle den Leuten immer die Frage, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Eine total spannende Frage, die wahrscheinlich einige kurz überlegen müssen, ja, weil das ist eine Frage, wie wir eh auch eingangs schon erwähnt haben, das ist eigentlich Groundwork, was aber, denke ich, viele Leute gar nicht machen. Ich denke da zum Beispiel an die Brené Brown, wie man richtig führt. Vielleicht können wir auch alle Ressourcen, die du sagst und die wir erwähnen, dann nochmal verlinken, dass eigentlich, ja, das die Grundfrage ist, die sich der Einzelne und auch das Unternehmen stellen sollte.
Ja. Ja. Und die Brené Brown beschäftigt sich ja seit 30 Jahren mit dem Thema Vulnerability, Verletzlichkeit.
Genau.
Und es ist genau diese Verletzlichkeit, die wir alle miteinander haben, die wir akzeptieren müssen und erkennen müssen. Es geht nicht darum, dass man, also diese 90er Jahre, wir sind alle Wunderwutzis und höher, schneller, weiter Mentalität, die ist total out, ja. Sondern was Menschen von ihren Führungskräften erwarten, ist zu sagen, du sei authentisch. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn auch du nicht weißt, wo wir in 2 Jahren stehen. Aber ich möchte, dass wir gemeinsam, ja, Schritt für Schritt gut vorbereiten und jeweils Etappe für Etappe klar gemeinsam planen. Also wenn ich diese Frage stelle mit, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben, dann passiert genau das, Stefanie, dann ist immer Pause.
Genau.
Dann geht der eine Woche nachdenken und dann kommt er wieder. Und dann sage ich, schau, wie willst du eine KI-Strategie verfassen? Wie willst du deine Leute inspirieren, in eine neue Zeit zu gehen, wo wir uns alle verändern und bewegen müssen, was wir im Stammhirn gar nicht wollen, wenn du selber deinen Kernkompass nicht gut kennst und du kannst nicht anders, als deinem Kompass zu folgen. Ja? Dieses wir tun nach außen hin so und innen drin sind wir ganz anders, das funktioniert nicht mehr. Und abgesehen, liebe Führungskraft, wie führst du denn in Zukunft biologische und nicht biologische Entitäten in deinem Team? Du hast in Zukunft nicht nur Menschen, die du führst, du hast in Zukunft auch Agents, Domain-GPTs, für die ein Systemprompt und eine Persönlichkeit und ein Behavior brauchen, inklusive einem Wertekompass. Und du hast womöglich in der Lagerhalle ein paar Humanoide herumfahren oder aber ein paar humanoide Co-Creators, die menschenähnlich im Büro herumgehen und dort mit Menschen zusammenarbeiten. Und das wird eine vollkommen neue Art von Führungsskills, die wir da entwickeln müssen. Und dazu müssen wir gut wissen, wer wir sind, wofür wir stehen, damit wir eben nicht in diese vertrauensvolle Empathie tappen. Weil die KI will uns gefallen und die tut alles, um uns zu gefallen. Und die kennt uns wunderbar, weil die beobachtet uns seit 25 Jahren auf Facebook, in Social Media. Die weiß bei jedem Thumbs Up von jedem Netflix-Film, den wir angeschaut haben. Die Absolut. Weiß jede Amazon-Rezension. Die weiß genau, wie wir sprechen. Und die kann anhand unserer Stimme auch feststellen, ob wir gut geschlafen haben, ob wir aufgeregt sind oder gut gelaunt sind oder ob wir womöglich Parkinson im Frühstadium haben, aufgrund unserer Stimme. Wenn da jetzt noch unsere Mimik dazu kommt, dann sind wir für die KI ein offenes Buch. Und das muss uns bewusst sein. Und das müssen wir für AI for Good verwenden, dass wir einen echten Co-Creator haben und dass wir in die Position kommen. Ich nenne das gerne Augmented Human Intelligence. Das ist der Status, wo ich anerkenne, ja, ich habe jetzt da ein Datencenter mit Tausenden von Nobelpreisträgern sitzen. Ist wunderbar. Nur diese Nobelpreisträger haben von mir und von meinem Unternehmen zuerst einmal noch gar keine Ahnung. Das muss ich euch erst beibringen.
Mhm.
Ja? Das ist wie wenn der junge Harry Potter nach Hogwarts kommt. Das ist ein super Zauberer, der kann alles. Aber der weiß noch nicht, ob er ein guter oder ein schlechter Zauberer ist. Und wir müssen jetzt ein bisschen Dumbledore sein und müssen dem jungen Harry Potter ein kleines bisschen sagen, wie es hier bei uns in Hogwarts rennt.
Ja.
Und das trifft sowohl auf unsere Company GPT zu, also auf unsere Wissensdatenbank, die wir uns aufbauen, damit wir ein individualisiertes KI-Modell für unser Unternehmen haben. Und das wird dann runtergebrochen bis auf die Person. Mhm. Jeder von uns wird sein Personal GPT haben oder hat es bereits. Jeder von uns wird einen oder mehrere Agents haben, die für ihn bestimmte Aufgaben erledigen. Und womöglich ist es so, dass wir sogar ein GPT haben, das uns sowohl im Beruf als auch privat praktisch unser Co-Creation-Partner ist. Und in der Position der Augmented Human Intelligence bin ich in der Lage, ja, das großartige Wissen dieser Nobelpreisträger zu nutzen und trotzdem im Driver-Seat zu bleiben, was ich verwende. Wenn wir Prompt-Workshops machen, sage ich den Leuten immer, schaut euch die Ergebnisse der KI, bevor ihr sie unreflektiert weitergibt. Also nie der ersten Intuition folgen, System 1, sondern System 2, Daniel Kahnemann einschalten, kurz nachdenken und die Ergebnisse, die Resultate der generativen KI durch drei Linsen beleuchten. Erste Linse, passt das Ergebnis für den Kontext. So ein Unterschied, ob du sagst, gib mir 10 kreative Ideen für unseren nächstes Podcast oder ob du sagst, ich möchte bitte eine faktenbasierte Recherche zum Thema generative KI im Bereich Change Management. Ganz andere Anforderung. Ja? Wissenschaftliche Recherche oder sei kreativ, halluziniere wie wild. Ja? Erste Linse, passt das Ergebnis zum Kontext?
Ja.
Zweite Linse, passt das Ergebnis zu mir und zu meinem Wertekompass? Weil nur weil etwas richtig ist, heißt es noch lange nicht, dass ich damit einverstanden bin. Und dritte Linse, ist das Ergebnis auch gut, wenn das meine Lieben treffen würde? So kann es ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
Total spannend, Sabine. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen an ein Best-Practice-Beispiel, wenn man jetzt im Unternehmen sagt, es gibt ja nach wie vor noch Unternehmen, die ja gewisse Tools auch unterbinden. Man weiß aber auch aus Studien, dass die Mitarbeiter trotzdem die Tools benutzen. Wie könnte man, wenn man so ein Unternehmen gerade ist, einmal anfangen, starten, wo starte ich? Und vielleicht auch, wo siehst du die Verantwortung verankert? Ist es ein Team? Ist da die Führungskraft dabei? Ist es überhaupt extern? Ja, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen ein Best-Practice-Beispiel geben und auch, ich merke schon, deine Aufgabe ist es ja auch wirklich richtig gute Fragen zu stellen. Das ist Teil deiner Aufgabe oder ich sehe, dass es Teil dessen ist, was du machst, deine Hauptaufgabe. Und wir haben jetzt schon 2, 3 Fragen, glaube ich, die auch die Zuhörerinnen für sich jetzt mal beantworten müssen, aber vielleicht hast du da noch ein bisschen einen Input für uns, ja.
Die Situation, wie du sie beschreibst, das stimmt. Ja, alle verwenden ChatGPT oder andere Tools. Keiner gibt es zu. Ja, keiner traut sich so recht, es zuzugeben. Im Moment haben wir noch die Situation, wo man so hinter vorgehaltener Hand sagt, das habe ich mir mit ChatGPT machen lassen. Und in Zukunft, und das wird nicht lange dauern, werden wir in eine Phase kommen, wo die Leute sagen werden, du hast es nicht mit KI gemacht. Warum nicht? Provokante Aussage jetzt von mir, liebe Unternehmer, wenn ihr den Leuten den Umgang mit KI verbietet, ja, halte ich das für grob fahrlässig. Das heißt, ihr stellt eure Belegschaft aufs Abstellgleis. Es gibt tausende von großartigen Use Cases in jedem Unternehmen, sinnvolle Workflows, kleine Workflows, klein anfangen, ja, die nicht DSGVO-sensitiv sind, wo wir nicht den Datenschutz verletzen, wo wir keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Und glaubt mir, liebe Unternehmer, eure Mitarbeiter übernehmen gerne Verantwortung. Ja? Eure Mitarbeiter verstehen, wenn ihr eine Richtlinie, eine Nutzungsrichtlinie ausgebt. Einfach breite Leitplanken, ein paar Do's and Don'ts. Ja? Und dann den Leuten eine Spielwiese gibt, wo sie tatsächlich dieses Prompten, diese neue Sprache lernen können. Weil nur im Lernen dieser neuen Sprache finde ich diesen einen coolen Workflow, der mir und in meinem Arbeitsfeld jetzt super, super hilft, ja, den ich womöglich skalieren kann in meiner Abteilung oder abteilungsübergreifend. Und wenn das, dieser erste Use Case, dieser erste Workflow gefunden ist, dann kommen die Menschen in einen Status, du als Coach wirst das vielleicht kennen, in einen Status der mutigen Neugier. Und nur im Status der mutigen Neugier will ich lernen, bin ich lernfähig. Mhm. Ja? Also zwei Unworte bitte streichen aus dem Unternehmenskontext. Das eine ist, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Ganz, ganz schlecht. Keiner will mitgenommen werden. Ja? Alle sitzen gern da, wo sie sind. Da haben sie sich hart hingearbeitet. Aber alle wollen gerne inspiriert werden. Zweites Unwort des Jahrtausends ist Fehlerkultur. Wie in Europa werden, seit wir kleines Kind sind, immer bestraft für Fehler und kriegen dann ein Minus ins Poesiealbum, wenn wir einen Fehler machen. Und das wollen wir jetzt auch noch kultivieren? Ganz schlecht. Das kognitive Dissonanz, das verstehen wir nicht. Viel schöneres Wort wäre Experimentierfreude. Lasst uns Räume aufmachen in den Abteilungen, wo wir zertifizierte KI-Manager wie dich haben, die ja fundiertes Basiswissen zum Thema generative KI haben und die Skills haben, aus einer Idee ein konkret entwickeltes Projekt zu machen. Ja? Ich bilde auch solche Leute aus, bin auch autorisierte Bildungspartnerin. Und genau so machen wir das. Wir bilden praktisch KI-Botschafter aus, die das Domänenwissen haben, die die Prozesse und die Abläufe kennen. Nur ihr findet an der Basis die richtigen Use Cases, ja? Und dann können wir das Ganze zusammenfassen in eine KI-Strategie, die lebbar ist, ja? Also das Unternehmen muss einen gewissen Freiraum schaffen mit Do's and Don'ts, mit Richtlinien. Die Mitarbeiter müssen diese Experimentierfreude auf ihrer Spielwiese ausleben können. Dann kommen die zurück mit großartigen Ideen, ja? Die stellen wir ganz spezifisch ein, kontextspezifisch, stellen wir den Wertekompass, den System Prompt ein und daraus ergibt sich dann eine allgemeine KI-Strategie, die wir auch spüren und hinter der wir auch stehen können. Wenn in meiner KI-Strategie steht, ein bisschen Wertschätzung, ein bisschen Würde und Fairness hätten wir gern, das versteht ja keiner. Was heißt denn das genau? Diese Begriffe sind zu hehr, um sie greifen zu können. Ja? Das muss ich an einem konkreten Feature, konkret, ja, gehen wir auf das mentale Gesundheits-GPT zurück. Ja. Das muss ich konkret in Form von einer vertrauensvollen Oberfläche und Kommunikation als User spüren, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat zum System Prompt oder nicht. Mhm. Ja. Meine Trendprognose lautet, ich hoffe, toi toi toi, dass es, wenn wir zurückkommen auf diesen Report, in eine Richtung geht, wo wir uns als Weltgemeinschaft auf gemeinsame Kernwerte einigen können, wo generative KI zu einer kostenlosen Infrastruktur für jeden wird, eine Infrastruktur, und wo jeder von uns sein personalized GPT hat, das ihm mit einem guten ethischen Wertekompass ein echter AI Co-Creation Buddy ist. Ja?
Sabine, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Perspektive, die Tiefe auch, in der wir in die Themen reingegangen sind. Ich werde schauen, dass ich alles verlinkt, auch deine Ressourcen. Du hast einen Blog angesprochen. Ich glaube, das ist einen, den sollte man sich auf jeden Fall besser gestern als heute anschauen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und jetzt freue ich mich, dass wir noch gemeinsam einen Kaffee trinken und ein bisschen weiter plaudern, vielleicht über unsere beiden Hunde, vielleicht aber auch über KI und Ethik.
Ja.
Dankeschön.
Und schaut euch Value-Based Engineering an. Die Anne Breitner GmbH ist eine der, ist ganz an der Spitze der Pioniere. Ihr seid ja eine der wenigen Consulting Agencies, die eine fundierte Expertise bereits haben mit Value-Based Engineering und zertifizierte Value-Based Engineering Ambassador seid. Also gratuliere dazu. Ihr wisst schon, wie ihr Werte operationalisiert. Gute Nachricht für alle Kunden von der Anne Breitner GmbH.
Vielen Dank. Was denkt ihr? Wie geht ihr mit ethischen Fragen im Unternehmen um, wie auch persönlich? Was sind eure Erfahrungen? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns hier einen Kommentar hinterlässt oder gerne auch auf LinkedIn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, teilt die Folge und abonniert den Kanal, denn nur so können wir weiterhin spannende Gäste interviewen, so wie die Sabine Singer. Und die nächste Folge kommt bestimmt, schaltet wieder ein und bis dahin eine schöne Zeit und alles Liebe.
Als Audioversion könnt ihr unseren Podcast überall dort hören, wo Podcasts zum Beispiel auf Spotify ausgestrahlt werden. Als Video gibt es unsere Folgen exklusiv hier auf YouTube. Also abonniert unseren Kanal und freut euch auf die nächste Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören.